Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Dina Netz ist am Mikrofon der Bücher für junge Leser. Guten Tag. Wie sechs Jugendliche es schaffen, mit ihren exzellenten Computerkenntnissen die Verbrechen großer Konzerne öffentlich zu machen, davon erzählt Dirk Reinhardt in Perfect Storm. In der zweiten Hälfte der Sendung erzählt er uns mehr zu seinem neuen Jugendroman. Martina Wildners neuer Kinderroman heißt »Der Himmel über dem Platz«. Gemeint ist der Fußballplatz und die Protagonistin ist ein Mädchen, das sich gegen viele Widerstände durchsetzen muss in einer jungen Fußballmannschaft. Und aus Georgien kommt ein ganz besonderes Bilderbuch zu uns. Tatjana Daraischwili wurde 1988 in der georgischen Hauptstadt Tbilisi geboren. Heute lebt sie wieder dort, aber aufgewachsen ist sie auf dem Land. Tatjana Daraischwili hat dann Illustration und grafische Gestaltung studiert, war als Zeichenlehrerin und Kunsttherapeutin tätig. Seit 2009 ist sie freiberufliche Illustratorin. Tatjana Daraischwilis Bilderbuch Schlafgut wurde in mehrere Sprachen übersetzt und jetzt liegt ein zweites Bilderbuch von ihr auf Deutsch bei Baobab Books vor. Tina hat Mut. Ute Wegmann hat es gelesen und angeschaut.
Von der bedingungslosen Freundschaft zwischen einem Kind und einem Hund erzählt gleich die Titelseite des Bilderbuchs. Die beiden stehen vor einem Tor, das Mädchen ernst, der Hund ihr zugewandt, beide in markantem Rot. Der Wald hinter dem Tor wirkt zwar dunkel, aber Stämme und Blätter haben die hellblaue Farbe des Himmels. Man möchte wissen, wohin das Tor führt. Man möchte dieses Mädchen kennenlernen. Das Vorsatzpapier verortet die Geschichte. Ein Blick aus der Vogelperspektive auf eine Landschaft. Felder, Wege, ein Bach, der Wald, wenige Häuser. Die Häuser, ebenfalls in strahlendem Rot gezeichnet, sind Holzhäuser auf Stelzen und verweisen auf eine andere Kultur. Tina lebt dort auf dem Land, mit ihren Eltern und dem Hund. Wenn sie etwas unternimmt, dann mit dem Vater. Als der Vater verreisen muss, schenkt er der Tochter einen Kreisel mit dem Rat: Du musst nur den Kreisel kreiseln lassen und dann in die Richtung gehen, in die am Ende die Spitze zeigt. Dann wirst du auf Interessante stoßen. Ausgerechnet auf den dichten, dunklen Bambuswald zeigt die Kreiselspitze und Tina muss allen Mut zusammennehmen, um das Tor zu öffnen. So streift das Mädchen mit rotem Haar in rotem Kleid und roten Schuhen an der Seite ihres Hundes mit gleich rotem Fell durch das Walddickicht, als sie unerwartet eine Zeichnung mit einem Baum findet. Der Wald erscheint dem Mädchen unheimlich, aber ihr Hund folgt einer Spur zu weiteren Bildern und immer deutlicher erklingenden Tönen. In der Astgabel einer mächtigen, tiefrot gemalten Eiche entdeckt Tina ein Baumhaus. »Mein Kreisel hat mir den Weg gezeigt«, sagte Tina. »Hat dir nicht eher meine Flöte den Weg gezeigt?«, fragte der Junge. Sie lachen, sie reden, sie tauschen Bambusflöte gegen Kreisel, so werden Verbindungen besiegelt. Sie gehen nach Hause, um sich am nächsten Tag wiederzusehen. Der Beginn einer Freundschaft. Die Überwindung der Angst führt in die Welt eines gleichaltrigen Jungen, der sein Baumhaus gemütlich ausgestattet hat, mit Büchern, Stiften, Spielzeugen, einem Globus und Zeichnungen an den Wänden. Die Illustratorin Tatjana Daraischwili hat hier Bilder ihres Sohnes mit den eigenen Zeichnungen kombiniert. Erinnerungen aus ihrer Kindheit auf dem Land in Westgeorgien, das Holzhaus, der Bambuswald, der irische Setter, hat sie ebenfalls in diese feine Geschichte gewoben, die leise daherkommt und zu Großem aufruft. Über den eigenen Schatten zu springen, vielleicht auch mit Hilfe von Magie. Hier mit der Magie des Kreisels, der den Weg vorgibt. Das Mädchen, gestärkt und kraftvoll, erscheint so viel leichter auf ihrem Rückweg, fast als habe die Begegnung ihr Flügel verliehen. Tatjana Daraischwili erzählt von einer Stärkung und dem Beginn einer Freundschaft, aber auch von einer Verbundenheit zwischen Mensch und Tier, von einem stillen Einvernehmen, einem grenzenlosen Vertrauen und einem klaren Bekenntnis füreinander. Mädchen und Hund bilden, Rot neben Rot, eine Einheit. Sie sind das Licht im Dunkel des Waldes. Gezeichnet und gemalt, gedruckt und kollagiert, in gedeckten Farben und mit Farbgegensätzen spielend, so komponiert die Illustratorin. Dem dunkelgrundigen Wald mit hellblauen Bambusstämmen und übergroßen, filigran gemalten blauen Blättern stellt sie die kräftig rot gemalten Figuren entgegen. Sie lenkt den Blick auf Details, auch unter die Erde, und durch die Farbgestaltung auf die Welt des Mädchens, die sich erst durch die andersfarbige Baumhauswelt des Jungen erweitert. Eine poetische Reise in eine georgische Landschaft, wo Häuser auf Stelzen stehen, weil der Boden sehr feucht ist, so feucht, dass ein Bambuswald wie ein Dickicht wachsen kann. Eine Landschaft, so rar besiedelt, dass der Hund der Seelenverwandte tägliche Begleiter für ein Kind wird und die Begegnung mit einem Gleichaltrigen fast wie ein Wunder wirkt. Wundervoll also, wohin der Mut Tina führt und so ihre Welt bereichert.
Ute Wegmann über Tina hat Mut. Rachel Gratzfeld hat das Bilderbuch von Tatjana Dareischwili aus dem Georgischen übersetzt. Es ist bei Baobab Books erschienen. Altersempfehlung ab 5 Jahren. Martina Wildner hat eigentlich ein Diplom in Grafikgestaltung. Ihre ersten Versuche als Illustratorin bekam der legendäre Verleger Hans-Joachim Gehlberg zu Gesicht. Er interessierte sich allerdings mehr für ihre Texte. Und um die Geschichte abzukürzen, Martina Wildner hat inzwischen eine lange Liste von Kinderbüchern bei Belz und Gehlberg veröffentlicht. Six und Das schaurige Haus und Die Krähe am unheimlichen See heißen ihre Romane zum Beispiel. Für Die Königin des Sprungturms wurde Martina Wildner mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. In ihrem neuen Kinderbuch geht es auch um eine Sportart, um eine äußerst populäre, Fußball. Die in Berlin lebende Autorin hat selbst eine fußballbegeisterte Tochter. Und so geht es in Der Himmel über dem Platz um ein Mädchen, das sich in einer Jungsmannschaft durchsetzen will. Karin Hahn hat Martina Wildner gesprochen und stellt deren neues Kinderbuch vor.
Jolanda, die alle Jo nennen, hat sich eine feste Position im Mittelfeld und im Sturm ihrer Mädchenmannschaft erkämpft. Wenn Jo allerdings ihre Leistung steigern will, um in die Landesmannschaft zu kommen, muss sie mit Jungen zusammenspielen. Sogar der Deutsche Fußballbund stellt diese Forderung an künftige weibliche Fußballprofis. Das zur Theorie. In der Praxis jedoch gehört sehr viel Mut dazu, in die Männer- oder in diesem Fall jungen Domäne einzudringen. Für Jo ist der Zeitpunkt für einen Vereinswechsel mitten in der Pubertät zudem keine gute Entscheidung.
Also Jo wechselt ja mit 13 in ein Jungsteam. Das ist meiner Meinung nach ein ganz schlechtes Alter und das kann nur zu Problemen führen. Die meisten Mädchen, die sich bei Jungs halbwegs wohlfühlen, haben schon dann mit 6 bei den Jungs angefangen.
Martina Wildner erzählt aus der Ich-Perspektive. Und so können die Leserinnen und Leser ganz nah Joes Gedanken verfolgen. Auch ihre ständigen Zweifel an sich selbst und ihren fußballerischen Leistungen. Trotz aller Selbstkritik wird Jo vom jungen Trainer Jurek sogar mit Lob im Verein aufgenommen. Allerdings ahnt sie nach dem ersten Kontakt mit Ron, Ahmed, Sigi, Niklas und den hysterisch schreienden Vätern am Spielfeldrand, dass eine harte Zeit auf sie zukommt. Besonders Niklas, der arrogante Meinungsführer und beste Spieler, probt sofort den Aufstand gegen das erste Mädchen im Verein. Und so schwindet Joes Selbstvertrauen zunehmend zwischen den viel schneller und aggressiver spielenden Jungen, die bitterernst ausrasten, wenn sie mal verlieren. Auch wenn Jo zur Mannschaft gehört, ist sie doch völlig isoliert. Kein Junge tauscht sich mit ihr über das Training oder Testspiele aus. Wenn etwas schief läuft, ist immer sie die Schuldige.
Nach dem Training ging Niklas hinter mir. Das fand ich merkwürdig, denn meistens ging ich als Letzte und Niklas im Pulk mit den anderen. Ich befürchtete Schlimmstes und dachte über Fluchtwege nach. Meine einzige Rettung vor Niklas' Rache war meine Kabine. Wieder hörte ich Niklas atmen. Jetzt gelang es mir, den Schlüssel ins Schloss zu stecken. In dem Moment spuckte Niklas an meine Kabinentür, murmelte »Missgeburt« und ging an mir vorbei, weiter zu seiner Kabine. Ich flüchtete mich in meine und schlug die Tür hinter mir zu. Schon wieder musste ich heulen.
Jo fühlt sich als Fremdkörper, weil sie einfach ein Fremdkörper ist. Man ist als Mädchen immer Fremdkörper. Das weiß ich auch aus Erfahrung von denen, was ich beobachtet habe. Man wird bestenfalls toleriert in so einer Mannschaft oder als nicht störendes Etwas empfunden von den Jungs. Also Respekt oder dass so eine Gleichheit da entsteht, das ist eigentlich selten. Also allein schon der Torjubel ist ja auch schwierig oder überhaupt, dass man eine andere Kabine hat, weil diese Kabinengespräche sind ja auch ganz wichtig. Freundschaften entstehen da eigentlich gar nicht.
Doch Jo hat einen starken Willen und will endlich wieder Tore schießen. Hilfe kommt überraschend vom Nachbarn Kubicek. Mit dieser Figur hebt Martina Wildner ins Fantastische ab, denn Herr Kubicek züchtet nicht nur Piranhas, sondern er ist auch noch der Fußballgott. Er hat alle Spieler in ihren Anfängen im Blick, auch Cristiano Ronaldo, Joes Idol.
Es hilft, das Ziel im Auge zu behalten, wenn man den Weg sucht. Ich dachte an Sprüche wie »Der Weg ist das Ziel«. Der Kubicek war offenbar anderer Meinung. Das Ziel war das Ziel, jedenfalls im Sport. Ich sagte ja schon, erklärte der Kubitschek, die Bundesliga ist kein Problem für dich. Ein Schritt nach dem anderen. Nur darfst du nicht vom Weg abkommen. Ja, aber wo ist der Weg?
Damit Joe endlich aus ihrem Tief herausfindet, gibt der eigenartige Herr Kubitschek Joe einen Rat. Sie soll sich ein eigenes Team zusammenstellen, das sie unterstützt. Joes Freundin Betty ist sofort bereit, am Spielfeldrand für Joe zu jubeln. Und dann ist da noch eine fußballbegeisterte Mutter.
In der Mannschaft gibt es eine Mutter von dem einen Jungen, der heißt Ahmed und die wird auch immer Mama Ahmed genannt. Mama Ahmed ist nicht, wie man vielleicht denkt, Tunesierin. Der Vater von dem Jungen ist Tunesier, sondern sie ist Berlinerin und sie berlinert auch ziemlich. Ja, es stellt sich halt raus, dass sie zum Islam übergetreten ist und deswegen auch immer ein Kopftuch auf hat und ist auch sehr stolz auf Joe, dass sie so tapfer in dieser Jungsmannschaft kämpft.
Hey, pass doch auf, wurde ich angeblafft. Jetzt stand ich vor Mama Ahmed und sie beugte sich über die Kühltasche. Vanille oder Schoko? Egal. Egal haben wir nicht. Vanille, sagte ich. Immer bescheiden, die Mädels, sagte Mama Ahmed. Wieso bescheiden? Fragte ich. Kommst als Letzte. Das ist nicht gut. Du musst dir das Eis als Erste holen.
Zu Joes Team gehört auch Lynn, die kleine Schwester von Ron. Er steht mit Joe auf dem Platz, grenzt sie aber genauso aus wie die anderen.
Er hat ein Geheimnis und zwar tanzt er heimlich. Er macht eher so Hip-Hop und hat sich da eben so Moves beigebracht. Aber eigentlich will er auch gerne wirklich Ballett tanzen und das verbirgt er natürlich vor den anderen. Ich glaube, das ist ein bisschen so wie mit Mädchen dürfen Hosen tragen, aber Jungs keine Röcke. Vielleicht sind da Mädchen auch toleranter, was Eigenheiten angeht. Jungs sind ja da manchmal schon sehr von ihrer Horde abhängig, extrem. Und Mädchen sind es vielleicht nicht ganz so sehr.
Martina Wildner zeigt sehr deutlich, wie unterschiedlich die Gesellschaft auf Joes und Rons Leidenschaften reagiert. Fair Play gilt nicht für Joe. Wenn sie sich gegen den Gruppenzwang und die vulgären Attacken ihres Widersachers Niklas wehrt, wird sie bestraft. Ron hingegen genießt die Bewunderung der Ballettmädchen, da er sich für das begeistert, was auch sie interessiert. Kein Mädchen empfindet ihn als Konkurrenz. Die Berliner Autorin umkreist in vielen temporeich geschilderten Szenen psychologisch genau die gängigen Geschlechterstereotypen und die damit einhergehenden Rollenzwänge, die kaum aufgebrochen werden. Neben Alltagsschilderungen fließen in Joes klare Sprache auch unterhaltsam Fragen zur Technik und Taktik und zu mehr oder weniger erfolgreichen Spielabläufen ein. Martina Wildner schildert realitätsnah die Atmosphäre auf Fußballplätzen und erspart den Leserinnen und Lesern nicht die rassistischen Attacken auf Minderheiten. Sie lässt die ehrgeizigen Väter über alles hinwegsehen, wenn es um die Fußballkarriere ihrer Söhne geht. Und sie gibt einem sympathischen Mädchen eine kraftvolle Stimme.
Das sagt Karin Hahn über Joe, die Protagonistin von Martina Wildners Roman »Der Himmel über dem Platz«. Er ist bei Belz und Gelberg erschienen, Altersempfehlung ab 11 Jahren. Die Kinder- und Jugendbücher von Dirk Reinhardt sind immer politisch. 2009 erschien sein erstes Kinderbuch über Anastasia Kruse, die dann in 2 Romanen um die Welt reiste. Danach hat Dirk Reinhardt vor allem Jugendbücher veröffentlicht, »Edelweißpiraten« über die Kölner Widerstandsgruppe gegen das NS-Regime, Train Kids über einen Jugendlichen aus Guatemala, der sich in die USA durchschlagen will. Und zuletzt Über die Berge und über das Meer, in dem Dirk Reinhardt von 2 afghanischen Jugendlichen erzählte, die sich auf den schwierigen Weg nach Europa machen. Die beiden jüngsten Bücher waren für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Jetzt liegt ein neuer Jugendroman von Dirk Reinhardt vor, Perfect Storm, und wieder ist er hochpolitisch. Diesmal spielt er sogar quasi auf der ganzen Welt oder nirgends, denn eigentlich spielt er im Internet. Ich habe Dirk Reinhardt vor der Sendung gesprochen und ihn zuerst gefragt, ihre Hauptfiguren sind 6 Jugendliche, die in ganz verschiedenen Ländern leben. Was führt die zusammen?
Die kommen zusammen über ein Online-Computerspiel. Im Roman heißt das Legends of Langloria, also ein bisschen angelehnt an das reale Spiel World of Warcraft. Da bilden die eine sogenannte Gilde. Das ist ein Zusammenschluss von Spielern, die dann so gemeinsame Aufgaben und Abenteuer absolvieren. Und diese Gilde ist sehr erfolgreich in dem Spiel. Und an einem bestimmten Punkt im Roman beschließen sie dann, ihre Fähigkeiten nicht nur in diesem Spiel einzusetzen, sondern auch in der Realität.
Bevor wir dazu kommen, vielleicht skizzieren Sie mal ganz grob diese sechs Jugendlichen, denn da hat ja so jeder seine eigenen Stärken und Schwächen, damit wir die so ein bisschen kennenlernen.
Ja, die kommen wirklich von allen sechs Kontinenten, sind so im Alter zwischen 15 und 16. Es ist ein Junge aus San Francisco, das ist so ein bisschen der heimliche Anführer, ein Mädchen aus Kolumbien, ein Junge aus Berlin, der ist dann eine autistische Störung, ein Junge aus dem Kongo, der inzwischen nach Uganda geflüchtet ist, ein Mädchen aus Tokio und ein Junge aus Australien. Und die sind wirklich alle sechs sehr verschieden in ihren Charakteren und in ihrer Lebensgeschichte, teilen aber eben ihre Begeisterung für dieses Computerspiel, für das Internet und für das Hacken.
Und dann kommt dazu, dass sie sich auf etwas Gemeinsames einigen. Die stoßen nämlich auf ein großes Unrecht. Vielleicht skizzieren Sie mal kurz, worum es da geht.
Ja, den Ball bringt der Junge aus dem Kongo ins Rollen. Der hat nämlich in dem Bürgerkrieg im Osten des Kongo einen großen Teil seiner Familie verloren. Das ist auch der Grund, warum er fliehen musste nach Uganda. Und der kennt einen Menschenrechtsaktivisten. Er kennt nicht seinen echten Namen, nur sein Pseudonym, das ist Adam. Von dem Adam erfährt er, was so ein bisschen die Hintergründe dieses Konfliktes im Kongo sind. Und er erfährt, dass es auch westliche Unternehmen gibt, die an diesem Krieg sehr gut verdienen. Vor allem ein Rüstungsunternehmen, das die Konfliktparteien mit Waffen ausstattet, und ein Rohstoffunternehmen, das dort im Bergbau tätig ist. Und er erfährt, dass die sehr viel Geld verdienen an diesem Konflikt, auch sehr daran interessiert sind, den immer am Köcheln zu halten. Und er beschließt dann, dagegen etwas zu tun. Und er erzählt das auch seinen fünf Gildenkollegen. Die sind zunächst mal völlig empört, ja, über das, was ihm da und seiner Familie geschehen ist. Und dann entschließen sie sich, sich zusammen eben diese beiden Unternehmen sozusagen vorzuknöpfen und bringen die also durchaus in erhebliche Schwierigkeiten.
Hören wir doch mal die Passage im Roman, in der die sechs in ihrem Chat so unterhalten, die sich überwiegend etwas zu tun beschließen.
Ja, das ist eine kleine Passage im Roman, die als Chatprotokoll angelegt ist. Und die Namen der Jugendlichen, die ich jetzt gleich nennen werde, sind, wie auch alle sofort merken werden, nicht ihre echten Namen, sondern ihre Hacker-Pseudonyme. Das Pseudonym des Jungen aus dem Kongo ist zum Beispiel Black Lumumba, denn sein Vorbild ist Patrice Lumumba, der Freiheitskämpfer und erste Regierungschef im Kongo. Black Lumumba. Ich will gar nicht wissen, was es bringen kann und was nicht. Ich weiß nur eins. Da, wo ich herkomme, sterben Leute. Jeden Tag. Völlig sinnlos. Und woanders gibt es welche, die Millionen daran verdienen. Und wieder woanders welche, die sich einen Dreck dafür interessieren. Ich will mir das nicht länger ansehen. Ich muss was dagegen tun. Shirahoshi. Aber wie? Wie willst du die Sache angehen? Black Lumumba. Jedenfalls nehme ich kein Gewehr in die Hand. Ich habe schließlich gerade bei meinem Bruder gesehen, wohin das führt. Damit macht man alles nur schlimmer. Du weißt das auch, Arrow, oder? Arrow? Und wie ich das weiß. Lass bloß die Finger davon. Black Lumumba? Zum Glück ist ein Gewehr ja auch gar nicht nötig. Es gibt eine viel bessere Waffe. Silver Surfer? Und welche soll das sein, mein afrikanischer Bruder? Etwa deine geniale schwarze Birne? Black Lumumba? Die auch, Surfer. Aber ich meine was anderes. Eine Waffe, die ich inzwischen ziemlich gut beherrsche. Meinen Rechner. Most Wanted? Die Waffe des kleinen Mannes. Black Lumumba? Ja, wie für mich gemacht. Und ich weiß, es ist ganz schön viel verlangt, aber ich würde mich freuen, wenn ihr dabei wärt.
Ein Ausschnitt aus Perfect Storm von Dirk Reinhardt. Und da hört man schon, der Roman ist großteils in diesen Chatprotokollen abgefasst, weil die Jugendlichen sich so eben verständigen. Das ist ja jetzt ein bisschen tollkühn, dass ein paar Jugendliche, auch wenn sie technisch sehr begabt sind, es mit globalen Konzernen aufnehmen wollen. Woher haben die diesen Mut?
Ja, das wirkt natürlich zuerst wirklich so eine Mission Impossible, also sechs Jugendliche.
David gegen Goliath.
Ja. Genau, ja, die sich auch gar nicht kennen und die jetzt auch weder Beziehungen haben, die kennen niemanden, kein Geld haben, dass die es mit zwei Weltkonzernen aufnehmen. Das ist ihnen am Anfang natürlich auch klar, dass die Aussichten nicht besonders gut sind. Aber die sechs haben doch jeder für sich so gewisse besondere Fähigkeiten. Wo ich mal sagen würde, also dass diese Fähigkeiten für sich alleine genommen noch gar nicht so viel bedeuten. Aber als die diese Fähigkeiten dann sozusagen vereinen, da schaffen sie es dann doch, diese Konzerne mit diesen verschiedenen Tricks, die sie alle so kennen, in ganz große Schwierigkeiten zu bringen. Die Vereinigung der sechs, das ist dann das Entscheidende.
Der Gegenspieler ist Jacob, eigentlich auch noch ein ganz junger Mann, ein aufstrebender Ermittler der National Security Agency, also des Geheimdienstes. Und der Roman bezieht seine Spannung vor allem daraus, dass die sechs Jugendlichen natürlich jederzeit mit ihrer Enttarnung rechnen müssen. Was mich dann aber doch überrascht hat, ist die Brutalität, mit der die Geheimdienste dann gegen diese paar Jugendlichen vorgehen. Wobei, wenn man sich jetzt den Fall von Edward Snowden zum Beispiel anguckt, vielleicht ist das auch gar nicht so unwahrscheinlich, oder was meinen Sie?
Na, das ist tatsächlich gar nicht so unrealistisch. Der junge Jacob, den Sie erwähnt haben, das ist ein 19-jähriger Agent der NSA, der ist von denen sozusagen aus der Hackerszene angeworben worden. Das ist auch nicht ungewöhnlich. Die NSA ist also auf allen großen Hackerkonferenzen mit solchen Anwerbemaßnahmen und mit Werbeaktionen vertreten und versuchen da eben die fähigsten Köpfe sozusagen für sich zu gewinnen. Das ist der Hintergrund vom Jacob. Der Vorgesetzte vom Jacob, der hält ganz große Stücke auf ihn. Ja, der sagt, also wenn irgendwer das schafft, diese sechs zu identifizieren und zu finden, dann ist das der junge Jacob O'Connor und setzt ihn darauf an. Und für den Jacob ist das eine Möglichkeit, sich da seine ersten Meriten zu verdienen, sozusagen in dieser Organisation. Der Roman zeigt parallel zum einen das, was diese sechs tun, zum anderen das, was der Jacob alles unternimmt, um sie zu fangen. Also das erlebt der Leser parallel mit.
Und man muss sich schon ziemlich gut mit Computern auskennen, um das so genau zu beschreiben, wie die da auch gegenseitig versuchen, sich auszutricksen, wie die sechs Jugendlichen versuchen, ihre Spuren zu verwischen. Wie haben Sie das alles recherchiert, Herr Reinhardt?
Na, ich habe schon in der Hackerszene recherchiert. Es gibt ja durchaus einige Hacker, die das ganz legal machen, die also auch Unternehmen oder Behörden ihre Dienste anbieten. Die checken dann die Netzwerke dieser Institutionen auf Schwachstellen, auf Sicherheitslücken, aber dann eben nicht, um etwas zu zerstören oder um Daten zu stehlen, sondern um dann einen Bericht zu verfassen, wie sie das geschafft haben, dort einzudringen. Und bieten dann auch gleich an, diese Sicherheitslücken zu stopfen. Und mit denen habe ich viel gesprochen. Und dann habe ich die gefragt, Mensch, wie sieht's aus? Habt ihr Kontakte vielleicht auch zu Leuten, die nicht ganz so legal unterwegs sind im Netz wie ihr? Und dann sagten die, naja gut, klar, man kennt sich schon irgendwie. Und haben mir da also ein paar Kontakte vermittelt. Das lief dann allerdings alles anonym. Also da habe ich auch die echten Namen dieser Leute, die da halb legal oder illegal im Darknet unterwegs sind, nie kennengelernt. Und da habe ich auch nie weiter nachgefragt. Mich interessierten ja nur die Informationen, aber nicht die Namen. Aber so bin ich halt ziemlich tief eingestiegen in der Recherche.
Ja, wollte ich gerade sagen. Da hört man, dass Sie für Ihre Romane immer sehr genau recherchieren. Jetzt wollten Sie ja vermutlich eher nicht zur Cyberkriminalität aufrufen mit Ihrem Buch. Was ist das Anliegen von Perfect Storm?
Ja, wichtiger Punkt des Romans, da geht es um das Handeln von international operierenden Konzernen, die Gesetze brechen. Da wollte ich einfach auch mit diesem Roman darauf aufmerksam machen, dass in unserer Realität so etwas halt täglich geschieht und leider in der großen Mehrzahl dieser Fälle aber nie an die Öffentlichkeit kommt. In diesem Fall hier im Roman wird das mal in die Öffentlichkeit gebracht und das war mir sehr wichtig, auch auf solche Dinge, in diesem Fall sind das Menschenrechtsverletzungen, mit dem Roman aufmerksam zu machen. Also die Frage, die dahinter steht, ist schon so ein bisschen die, inwieweit ist es erlaubt, für einen moralisch guten Zweck Gesetze zu brechen. Ja, das ist ja auch das, was die sechs hier auch tun. Die brechen natürlich Gesetze, indem sie in die Netzwerke dieser Unternehmen eindringen und sich nachher auch mit dem Geheimdienst anlegen. Sie tun es ja aber im Grunde für einen guten Zweck. Da ist dann die Parallele da zum Edward Snowden oder auch zum Julian Assange. Der Snowden hat ja auch zunächst mal versucht, intern auf Missstände aufmerksam zu machen bei der NSA, ist da aber nicht durchgedrungen. Und hat sich dann, ja, sicherlich auch schweren Herzens, entschlossen, einen Weg zu gehen, der eben illegal ist. Und Julian Assange steht gerade in London bekanntermaßen vor Gericht. Da wird über seine Auslieferung in die USA verhandelt. Also das ist so ein bisschen die grundlegende Frage, die in diesem Roman verhandelt wird. Also so dieser Gegensatz zwischen Moral und Recht.
Dirk Reinhardt über seinen Jugendroman Perfect Storm. Er ist im Gerstenberg Verlag erschienen, der ihn ab ungefähr 14 Jahren empfiehlt. Und das waren die Bücher für junge Leser. Jetzt folgt gleich Computer und Kommunikation. Am Mikrofon verabschiedet sich Dina Netz.